Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hack und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten. Ja, hallo, es ist Montag, der 1. Juli. Wir sitzen wieder in der Kaffeeküche, diesmal mit Ernst Konrad.
Herzlich willkommen.
Und wie so häufig Jakob Hodek.
Hallo und grüß Gott.
Und blicken zurück auf ein Wochenende, das sehr heiß war. Ich hoffe, die Gehirne sind nicht ganz ausgetrocknet dabei, aber der Starnberger See ist ja nicht weit. Am Wochenende war es nicht nur hier heiß, sondern auch in Japan der G20-Gipfel. Dabei hat sich Donald Trump getroffen mit seinen besten Freunden, seiner wunderbaren Freundin Angela Merkel zum Beispiel und auch seinen ganzen
Fantastische Freundin.
Wie ist es denn mit den anderen Freunden so ausgegangen?
Ja, also im Wesentlichen mit dem chinesischen Staatschef. Darauf hat ja die Welt gewartet.
Den respektiert er nämlich. Hat ja, er gerade gleich gesagt.
Also die sind sicher auf Augenhöhe, haben auch wahrscheinlich eine ähnliche Denkweise und ähnliche Interessen, die aber nur eben gegeneinander stehen. Also, was ist rausgekommen? Eigentlich das, was man erwarten konnte. Keine Lösung, aber ein Waffenstillstand. Die Sonderzölle auf etwa 300 Milliarden Importe aus China sind erstmal vom Tisch. Es wird weiter verhandelt. Und zu einem unserer letzten Podcasts, wir haben ja damals die Huawei-Aktie thematisiert, beziehungsweise über dieses Unternehmen ausführlicher gesprochen. Da ist es so, dass auch die Sanktionen zum Teil aufgehoben wurden, sprich Konsumprodukte sind auch davon ausgenommen von Strafmaßnahmen. Allerdings bleibt 5G weiterhin ein kritisches Thema und da will man wohl von Seiten der USA eine Versorgung mit entsprechenden Zulieferprodukten eher nicht so gerne haben.
Im Gegenzug hat dann Xi was für die Wählerbasis von Trump getan, indem er jetzt eben oder indem China mehr Agrarprodukte aus den USA importiert. Dafür kaufen sie halt von Brasilien oder anderen Staaten weniger. Also das macht für sie keinen großen Unterschied. Und die Opportunitätskosten im Sinne der potenziellen Zölle wären weitaus größer gewesen.
Genau, also insgesamt das, was man erwarten konnte. Nichtsdestotrotz freuen sich die Kapitalmärkte. Jetzt muss man mal sehen, wie lange das anhält. Aber wahrscheinlich ist das Beste, was man erhoffen konnte.
Aber warum freuen sich die Kapitalmärkte? Es ist doch im Grunde nichts gelöst.
Ne? Nein, aber das hat man auch nicht erwartet. Aber das unmittelbare Tail Risk ist erstmal weg.
Das Tail Risk wäre eben ein völliger Handelskrieg genau, auf alle Produkte und so weiter, was dann die Lieferketten auch der amerikanischen Unternehmen erheblich durcheinander gebracht hätte. Die Lieferketten der europäischen Unternehmen hat es ja schon durcheinander gebracht.
Ja. Und man redet halt wieder miteinander. Also es war ja wirklich Stillstand. Beide Seiten waren relativ stur. Es drohte wirklich zu eskalieren. Und jetzt sitzt man an einem gemeinsamen Tisch. Man redet wieder miteinander. Und das ist natürlich für die Kapitalmärkte positiv, das, was vorangehen kann zumindest.
Also wie bei Asterix, man hält dann eben die Luft an und sagt eben, ich halte jetzt so lange die Luft an, bis wir weiterkommen. Und jetzt haben sie beide beschlossen, gleichzeitig die Luft wieder ein wenig rauszulassen.
Genau, also der kalte Krieg ist erstmal abgewendet, es ist etwas wärmer geworden, um bei dem Bild zu bleiben.
Dann müssen wir uns da mit nicht wahnsinnig lang aufhalten und wenden uns dem zweiten Thema zu, welches sehr stark durch die Finanzpresse geht, weil keiner so richtig weiß, was es eigentlich ist. Sozusagen ein Gespinst geht um an den Geldmärkten. Und zwar rede ich natürlich über Libra, das neue Geldproduktprojekt, was auch immer, von Facebook, liebevoll bereits der Zuckerberg genannt, also der Zuckerberg-Dollar, also Buck für umgangssprachlich für Dollar. Dieser Zuckerberg, was ist das? Kann mir das irgendeiner erklären?
Ja, es ist zunächst einmal so eine Art Kryptowährung. Vor zwei Wochen wurde wie beim Bitcoin so eine Art White Paper von Facebook released, in dem mit relativ viel Pathos auch beschrieben wurde, wie das Ganze funktionieren soll. wie das aufgesetzt werden soll. Das Ganze basiert mehr oder minder auf so einer Art Blockchain-Technologie, wobei es nicht wie beim Bitcoin dezentral organisiert ist, sondern so eine Art Konsortium aus Privatunternehmen unterstellt ist. Grundsätzlich sind einige Dinge schon relativ klar, andere wiederum sind noch nicht klar. Beispielsweise soll das Ganze mit einer Art Währungskorb hinterlegt werden. Da ist noch nicht klar, wie die Zusammenstellung ist und wie auch quasi das rein rechtlich funktionieren soll.
Also konkret gesagt, um das einfach mal zu veranschaulichen, man geht in eine Bank oder in eine Wechselstube, zahlt da was ein und von diesem Bankkonto aus oder von dieser Wechselstube aus wird dann die real existierende Währung in Bitcoin gewechselt. Beziehungsweise, wenn ich mein Geld wiederhaben möchte, wenn ich mein Geld wiederhaben möchte.
Das dürfte dann bei Bitcoin eher schwierig sein.
Und das ist eben der Unterschied eben zur Blockchain-Technologie. Hier kreiere ich Geld und ich vernichte es auch wieder. Bei Blockchain bleibt das ja immer erhalten bis zum Ende. Also das ist schon eine andere Technologie, muss das sein. Weil das heißt dann Burning, also diese Währungseinheiten werden auch wieder aufgelöst. Geht bei Bitcoin nicht, da habe ich eben diese unendlichen Ketten.
Das stimmt, ja.
Also diese Technologie scheint irgendwie eine andere zu sein. Das Ganze sieht dann mir so aus wie eine Art Geldmarktfonds, ein riesiger Geldmarktfonds. Ja? Man kauft sich Anteile an einem großen Topf mit Geld, viele Milliarden sind da dann am Ende drin, in verschiedenen Währungen. Und mit diesen Geldmarktfondsanteilen kann ich mir was kaufen?
Also ich glaube, es sind zwei Komponenten, die da eine Rolle spielen. Das eine ist tatsächlich eine Art Transaktionsmedium, also dieser Geldmarktfonds, diese Währung, wie man es auch immer nennen will. Und das zweite ist eine Transaktionsabwicklungsplattform. Also man hat beide Komponenten. Man hat einerseits eben klassische Charakteristika einer Währung und andererseits Charakteristika eines Zahlungsabwicklers à la PayPal. Ja, also es gibt diese beiden Komponenten. Der Unterschied gegenüber den klassischen Kryptowährungen wie Bitcoin ist, dass das Angebot eben elastisch ist und nicht unelastisch. Also es ist nicht so wie ursprünglich bei Gold, wo man eben gesagt hat, naja, also der Umlauf ist begrenzt durch die Goldbestände, die es eben auf der Welt gibt. Da ist diese Währung beliebig vermehrbar und es gibt auch nicht die Möglichkeit, eine quasi unabhängige Geldpolitik zu betreiben, weil man eben sich an einen Währungskorb angehängt hat. Das führt natürlich andererseits zu einer gewissen Stabilität. Man wird wahrscheinlich im Wesentlichen von der Fed und von der Wertentwicklung des US-Dollars abhängig sein.
Das ist der springende Punkt, also es suggeriert Stabilität. Also es wird auch in den Medien als Solidcoin bezeichnet, was suggeriert, dass es eben komplett
aus amerikanischer Sicht ja, weil man vermutlich 2/3, 3/4 US-Dollar hat. Deswegen ist es dann für einen Amerikaner egal, aber für einen anderen typischerweise eben nicht, weil der ein großes Währungsrisiko
hat. Genau, gerade Menschen aus Schwellenländern, für die das ja mit viel Pathos auch in diesem White Paper konzipiert wurde, unter anderem, da spielt es natürlich eine Rolle, ob ich mir für 5% oder 10% weniger meines Gehalts eben auch Nahrungsmittel kaufen kann und nicht nur als Wertanlage das Ganze dienen soll, wie bei Aktien oder sonstigen Währungen.
Die Frage ist auch, ob es tatsächlich jetzt für die Bewohner der Schwellenländer so ein großer Vorteil ist, weil es dort eh schon typischerweise eine Art Dollarisierung gibt und gewisse Konsumgüter überhaupt nur gegen harte Währung gekauft werden können.
Also der eine Punkt, der mir dazu einfällt, ist, dass das natürlich die Zentralbanken der Schwellenländer nicht unbedingt gerne sehen werden, weil natürlich, wenn es ganz leicht ist, eine dollargebundene Währung zu erwerben, Libra, indem ich einfach nur auf den Knopf drücke, dann geht natürlich ein guter Teil der Ersparnisse der Bevölkerung aus der eigenen Währung raus und in den Libra rein. Und plötzlich will eben die heimische Währung keine mehr haben und
wird auf die Gut, Straße den Effekt habe ich natürlich jetzt schon mit dem US-Dollar. Allerdings könnte das natürlich in einer anderen Dimension sein, in einer anderen Breite.
Also ob die das wollen, schauen wir mal. Das andere ist, dass das natürlich nicht ohne Transaktionskosten abgehen kann, natürlich, weil die Bank, bei der ich mir die Libras kaufe, die wird dafür was auch haben wollen. Und wenn ich es dann wieder in echte Währung, weil zum Beispiel ich meine Steuern in echter Währung zahlen muss, es wieder zurückdrehe, da habe ich jedes Mal Transaktionskosten.
Genau.
Insofern ist für mich so etwas die Frage, für mich als Westeuropäer, was bringt mir das?
Also dem Westeuropäer bringt es im Grunde nichts.
Weil ich meine, ich habe PayPal. Ja, ich habe PayPal, alles was Nein. ich mir im Internet, alles was ich mir digital kaufen kann.
Dem Westeuropäer bringt es nichts.
Das habe ich doch schon.
Es bringt demjenigen etwas, der ein Problem hat, an harte Währung zu kommen und sich damit Importgüter zu kaufen. Also typischerweise höherwertige Konsumgüter.
Beziehungsweise auch zu transferieren, Geld zu transferieren.
Ja.
Also wenn man jetzt zum Beispiel ein pakistanischer Koch auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik ist.
Das geht ist, allerdings auch mit PayPal.
Schon. Mittlerweile, aber es geht natürlich einfacher.
Und ja, aber richtig. Ob sie wirklich billiger sind als hier Revolut oder TransferWise, die das ja jetzt schon machen als Geschäftsmodell, eben billige Auslandsüberweisungen. Ob sie billiger als das sind, muss ich halt erst noch erweisen.
Der große Vorteil ist natürlich die Community. Also man hat knapp 3 Milliarden Facebook-User. Das ist natürlich eine riesige Menge an potenziellen Kunden. Das haben natürlich nicht mal PayPal oder sonstige Kreditkartenunternehmen.
Wie viele weltweite User des US-Dollars gibt es wohl?
Ja, aber die können halt nicht so einfach das Geld transferieren. Wenn ich natürlich Dollar kriege richtig. Auf dem Karibikschiff, dann ist es schwierig, das eben bei meiner philippinischen Bank einzuzahlen.
Das ist richtig.
Also das ist ja eines der Verkaufsargumente, dass es eben 1,4 Milliarden erwachsene Menschen auf der Welt gibt, die kein Konto haben. Und dass man die so gewiss reinholen kann in die bargeldlose Geldwirtschaft. Nur das halte ich für eine Chimäre, weil die Zentralbanken und Geldwaschbehörden da natürlich bei dem Gedanken, dass jetzt 1,4 Milliarden Menschen ihr Bargeld irgendwie da einzahlen und ohne Nachweis, wo das herkommt, da machen die kein Auge mehr zu.
Ja,
das
oder
ist
auch,
natürlich eine riesige Möglichkeit, Geld zu waschen.
Ja, und deswegen, ja, oder auch in großem Stil, wenn man jetzt zum Beispiel an die Sanktionen denkt, die Amerikaner ja gerne verhängen. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Iran seine komplette Ölproduktion in Zukunft über Libra verkauft und damit jederzeit US-Dollar bekommt und damit dann Importe finanzieren kann, dann gehen natürlich diese Sanktionen ins Leere.
Ja.
Ja, und das ist die Frage, ob man das will. Das wird man sicher nicht wollen.
Ja. Letztlich, also vorhin wurde erwähnt, dass die Zentralbanken der Schwellenländer das nicht wollen können. Keine Zentralbank.
Nein,
das letztlich.
Sowas will man sich nicht aus den Händen nehmen lassen. Wenn es eine Zahlungsabwicklungsplattform ist, dann ist das sicher kein großes Problem. Dann wird das durchgewunken. Sobald es mehr wird, ist es sicher kritisch.
Also das Wahrscheinlichste ist doch, dass es im Grund und Boden reguliert wird,
ja.
Und dann irgendwann still beerdigt wird.
Vermutlich.
Es ist, wenn man es sozusagen auf dem Bierdeckel sich durchrechnet, wenn die irgendwie 1% auf ihren Geldmarktfonds verdienen und dieses Geld ja nicht ausschütten, dann hat man bei 1 Milliarde, die in Libra sind, hätte man 10 Millionen. Sagen wir mal, es kommen von mir aus 100 Milliarden da rein oder sowas. Das wären dann also $30 pro Facebook-User. Dann wäre das also etwa 1 Milliarde für Facebook an Gewinn. Das macht den Kohl eben auch nicht fett.
Nein.
Das ist, ob die jetzt 1 Milliarde mehr oder weniger im Jahr verdienen, ist nice to have. Man soll die Milliarde nicht gering schätzen, aber Facebook ist so profitabel, dass es tatsächlich für den Facebook-Investor auch fraglich ist, ob das den Kopfschmerz, den das Ganze zu bereiten, in der Lage ist,
genau.
noch wert ist.
Ja. Stichwort Datenschutz, Stichwort Regulierung, da gibt es ganz viele Risiken.
Es ist eine hübsche, innovative Idee. Und im Gegensatz zu Bitcoin hat man eben auch seriöse Spieler mit an Bord genommen. Das kann ganz gut sein. Und wie gesagt, die Idee, dass man gerade den Menschen in den Schwellenländern da eine Möglichkeit gibt, auch am internationalen Geldtransfer teilzunehmen, ist sicher lohnenswert und lobenswert. Ob sich das dann so realisieren lässt, ist fraglich. Also ich persönlich bin da eher skeptisch und ich denke, dass einiges dafür spricht, dass man das Projekt wieder einschlafen lässt.
So, damit ist für den Moment alles gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war der Börsenpodcast von Alp und Wallwitz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.